es ist angerichtet zu einem Filmmenü, ja, wo man direkt mal damit loslegen kann, dass uns beim Chinesen ein Gericht serviert wird, das doch schon locker Monate alt ist, also vor Monaten gekocht und auch schon auf den Tisch gestellt wurde, aber wir durften es nicht anrühren. Denn als wir die Pressevorführung hatten von Mulan, und das war ja auch kurz vor Kinostart vor dem ursprünglichen, da hieß es dann quasi direkt danach, der wird verschoben und ihr dürft jetzt erstmal gar nicht darüber reden, das Embargo ist auf unbestimmte Zeit verlängert worden. Und ja, seitdem weiß man, welche Meinung man zu dem Film hat, darf sie niemandem sagen. Während Disney schön weiter immer mehr Promotion macht durch News über Mulan, dass das jetzt Disney Plus direkt für zu Hause erscheint, dass, da wird dann in der Berichterstattung schon so ein Vorlauf erzeugt, auch mit anderen Meldungen und Pressemitteilungen, die man so bekommt, die man dann unters Volk bringen soll, um Werbung für den Film zu machen. Aber wir dürfen erst über den Film reden am Abend, ich glaube so eine Stunde, bevor der bei Disney Plus verfügbar ist und unsere echte Meinung über den Film sagen. Das, das erstmal dazu.
Die wir inzwischen ja schon wieder komplett vergessen haben. Weil du sagst zwar, wir sind die ganze Zeit mit unserer Meinung, sitzen wir hier und dürfen sie nicht sagen, aber gleichzeitig ist ja auch die Wahrheit, dass wir den Film auch inzwischen schon wieder fast komplett vergessen haben. Weil ich glaube, das war die letzte Pressevorführung, die wir hatten, bevor auch die ganzen Kinos geschlossen wurden und also bei mir war es zumindest die letzte. Und innerhalb von einem Monat hatte ich schon Schwierigkeiten, mich an den Film zu erinnern und das war immer so ein bisschen diese Kritik, wo es mir vorgegraut hat, dass wir den Film irgendwann wieder auspacken müssen und darüber reden müssen, weil ich einfach so wenig Erinnerung daran habe.
Der Vorteil ist jetzt, dass er halt durch diesen Disney Plus Release, dass er nicht ins Kino kommt und dann bei Disney Plus zum Start auch erstmal die ersten Monate zumindest, glaube ich, irgendwie so 20 Euro extra kostet oder $30 in Amerika. Ich weiß jetzt nicht den genauen Preis gerade, aber auf jeden Fall muss man da halt quasi wie für einen neu veröffentlichte DVD oder Blu-ray Geld bezahlen, selbst wenn man Disney Plus Abonnent ist. Dadurch hat er aber für uns halt total an Relevanz verloren. Also der wird in einigen Monaten, so hieß es glaube ich jetzt die letzten Tage, auch einfach dann ohne Aufpreis ins Angebot von Disney Plus wandern und ist dann da Teil des Katalogs. Also werden die Leute, die sich in irgendeiner entfernten Form für einen Live-Action Mulan von Disney interessieren, die haben wahrscheinlich Disney Plus eh abonniert und gucken sich das dann mal irgendwann an. Aber was wir jetzt dazu sagen könnten, hat halt einfach nicht mehr so die Wichtigkeit, wie wenn er halt im Kino gelandet wäre und man da halt das normale Kinoticket für gelöst hätte.
Was man ja sagen kann, ist, dass ich ja eigentlich, bevor ich den Film gesehen habe, vorsichtig optimistisch war, weil es wirkte zumindest von dem, was man vorher gesehen hat, von dem Trailer, von den Bildern, so, dass das Ganze jetzt mal nicht so eine 1:1 Umsetzung von einem älteren Animationsfilm oder Zeichentrickfilm ist, sondern dass man da versucht hat, auch vielleicht so ein bisschen asiatische Einflüsse aus dem asiatischen Kino einfließen zu lassen, das Ganze ein bisschen realistischer darzustellen, viel auch solche Kampfszenen zu haben, wie die im asiatischen Kino, was öfter vorkam. Nur leider hat das dann der Film nicht geliefert. Und das wäre so ein bisschen die Richtung gewesen, wo ich gehofft habe, wo das Ganze hingeht, dass man wirklich das mal schafft, wenn man so eine Neuverfilmung aus diesem Stoff macht, da dem Ganzen wirklich eine ganz neue Note zu geben und auch was zu geben, wo es sich dann lohnt, so einen Live-Action-Film draus zu machen.
Zumal die Ansätze sind ja da. Sie haben ja tatsächlich nicht den Zeichentrickfilm umgesetzt. Es ist ja sogar dieser sprechende Drache, dieser kleine Begleiter, der von Otto Waalkes, glaube ich, gesprochen wurde, oder? Bei uns. Ja. Der ist ja gar nicht in dem Film drin. Es gibt zwar auch so Zauberei und mystische Sachen und Zauberkräfte und so eine Magierin, aber nicht diese Cartoon-Figur als Begleiter, sondern eher so mehr klassische Fantasy-Magie. Nur, oder um das noch erstmal vorzuführen, wir haben auch einige große Schlachtszenen, wo sie tatsächlich mit echten Statisten ganze Armeen dahingestellt haben. Und es sind so einzelne Szenen, wo auch ganz okaye Martial Arts, natürlich total übertrieben mit jeder Menge Wirework, aber zumindest halt Martial Arts Kampfsequenzen zwischen zwei Leuten drin sind. Aber auf den ganzen Film gesehen macht das dann echt extrem wenig aus. Und wenn dann sowas drin ist, was man sich von Mulan halt als so eine Realumsetzung erhofft hätte, wenn es cool geworden wäre, dann sind diese kurzen Momente auch nicht wirklich so gut gewesen. Das ist halt dann auch nochmal so die Krux.
Ja, und sind vor allen Dingen die gewesen, die man dann im Trailer auch schon gesehen hat. Ja, deswegen man ja diese Hoffnung auf mehr hatte, aber es ist dann eben nicht darüber hinausgegangen.
Sie haben auch bei so einer Vorschau, die ich mit Saskia gesehen hatte, vor Onward, diesem Pixar-Film, da haben sie ja ganze Szenen aus Mulan in der Pressevorführung vorher gezeigt. Und das war halt genau diese eine kleinere Schlachtkonfrontation, die vom Anfang des Films ist, aus dem ersten Drittel so, die man auch im Trailer schon in vielen Momenten sieht, mit so vielen so Reitern und so einer Verfolgungsjagd mit so Reitern und so einem Kram. Dann haben sie gezeigt, wo sich Mulan und jemand anders da aus der Soldatengruppe so eine kleine 1-gegen-1 Konfrontation mit Martial Arts leisten. Und dann haben sie gezeigt, so eine super emotionale Szene, wo sie noch zu Hause ist und mit ihrem Vater über das Schwert redet und wie viel ihm das bedeutet. Und die sind halt isoliert, die deuten alle darauf hin. Das ist zwar jetzt nicht wahnsinnig geil, aber es wirkt besser als so ein Lion King, es wirkt besser als so hier Schöne und das Biest und diese ganzen Verfilmungen. Und es wirkt halt wie so eine Kinderfilmversion von einem coolen asiatischen Film. Aber wie du auch schon gesagt hast, das sind genau diese drei Szenen, die mir noch am besten gefallen haben aus dem ganzen Film am Ende. Und der Rest ist extrem abgefallen.
Ich meine, das macht ihn besser noch als ein Lion King. Aber
Von der Intention eben, auf jeden Fall, vom Grundansatz her auf jeden Fall.
Ja, aber es war eben diese Chance da wirklich, was Cooles zu machen. Gerade weil wir auch so eine eigentlich ja total moderne Geschichte haben, was hier auch so Female Empowerment und sowas angeht. Du hast die Chance, viele Stars aus dem asiatischen Kino so ein bisschen einzubauen in den Film, dem Ganzen wirklich da auch diese Note zu geben und vielleicht auch einem westlichen Publikum, was ein bisschen jünger ist und sich ja nicht unbedingt jetzt in der Kinowelt so auskennt, vielleicht auch mal so einen kleinen Glimpse in diese Welt des asiatischen Kinos irgendwie zu geben, auch optisch. Aber es ist dann irgendwie dann doch so ein klatschbunter Disney-Film geworden, der auch wieder Stereotype an jeder Ecke irgendwie ausgepackt hat. Und ja, ich finde es bei dem Film wirklich viel mehr schade, als es bei jedem anderen dieser Disney-Neuverfilmung ist. Gerade weil hier alle Türen offen standen, um wirklich mal was Eigenes zu machen. Aber ich meine, dass man so enttäuscht ist, ist eigentlich dumm von einem selbst, weil man hätte es sich ja denken können, wie es wieder abläuft.
Man wusste auch, dass es kein Last Samurai werden würde, weil es halt auch eher auch Kinder ansprechen soll am Ende. Aber das hätte ja trotzdem besser sein können. Und ich finde, es fing schon an, es kommen so langsam Erinnerungen zurück. Es fängt schon an mit dieser Sequenz, allererste Szene, wo halt Mulan noch so als Mädchen in ihrem Dorf da so, und ich weiß nicht, ob das im Zeichentrickfilm auch so war. Es wirkte aber wie ein Cartoon. Sie turnt da so durch das kleine Dorf, so was auch auf mehrere Ebenen aufgebaut ist, mit so mehreren Etagen, wie so eine Holzenklave. Turnt sie und klettert sie da so total übertrieben rum, als wenn sie Superkräfte hätte. Was auch schon so wieder zeigt, dass sie so schon von Kind an auch so eine Mary Sue ist, die schon alles von Anfang an so voll gut beherrscht. Und sie verärgert da die ganzen Leute und tanzt denen auf der Nase rum und all diese Sachen. Und das war aber auch stilistisch, optisch von der ganzen Cinematography, war das wirklich sehr cartoonmäßig mit richtig offensichtlichen Computereffekten, auch halt, dass sie als Person ganz oft so animiert wurde, wie so eine Gummifigur. Und das ist halt genau das, was man von so einem guten asiatischen Film, der auch diese traditionelle Geschichte erzählen will, nicht sehen will. Also zumindest ich nicht. Und das hat mich direkt abgeturnt. Und gerade in der zweiten Hälfte des Films, besonders das Finale, und ich meine auch, dass das auch sehr anders als beim Zeichentrickfilm gewesen ist jetzt hier, aber das ist halt wirklich wieder so eine fast schon Marvel-artige, übertriebene, effektunglaubwürdige Jump'n'Run-Videospiele-Sequenz mit total deswegen auch am Ende unspannenden und unbeeindruckenden Konfrontationen, weil es halt nur noch so ein Videospiele-Quatsch ist am Schluss.
Ja, und das passiert dann natürlich auch immer öfter dann, Marvel ist da ein gutes Beispiel für, bei Disney, dass sie dann auch wieder so eine Regisseurin in dem Fall, ist ja eine Dame, die das Ganze gemacht hat.
Aus Neuseeland, aber keine richtige Chinesin
darauf,
oder so.
Darauf will ich hinaus. einsetzen, die dann aber einfach wieder mehr oder weniger dann nur so ein Platzhalter ist und das eher so ein Corporate-Ding. Aber wenn man da wirklich mal jetzt die Chance genommen hätte, auch einen asiatischen Regisseur zu nehmen oder von mir als Regisseurin, wie auch immer, dann hätte das Ganze doch schon ein ganz anderes Feeling gehabt und hätte doch auch viel besser zu diesem Film gepasst. Stattdessen ist das so, ja, ich will nicht sagen so eine Cultural Appropriation oder sowas, aber es ist so, es fühlt sich so an wirklich auch, als hätten Weiße einen asiatischen Film gemacht. Und das ist irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen ein Disconnect, sowohl vom ganzen Optischen her, als auch von der Art, wie es erzählt ist, weil es geht dann doch wieder sehr in diese westliche Richtung und die Leute verhalten sich dann doch wieder sehr westlich.
Wie aus der
und nicht
heutigen
wirklich,
Zeit auch vor allem so.
Ja, und nicht wirklich irgendwie, wie es in China dieser Zeit vielleicht gewesen wäre.
Mhm.
Und ja, das führt dann so ein bisschen dazu, wenn man am Anfang dann auch so die ganze Welt da gesehen hat und relativ schnell ja auch weiß, worum es geht, dass der restliche Film so ein bisschen ausläuft und dadurch auch einfach ja, dann so langweilig ist, dass er eben so schnell in Vergessenheit gerät. Ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass das so ein Film ist, über den man so super wütend ist an verschiedenen Stellen oder sowas, sondern er ist einfach wirklich nur in erster Linie unspektakulär und langweilig.
Und die Leute, die halt den alten Disney-Zeichentrickfilm irgendwie super fanden als Kinder oder meinetwegen auch als Erwachsene später, ist ja egal. Das war ja eigentlich auch fast schon ein Musical. Da waren ja ganz viele Gesangsszenen auch drin. Und das ist halt wieder diese Sache. Jetzt kann Disney natürlich sagen, falls der Film jetzt hier nicht so gut ankommt, ihr wolltet doch immer, dass wir nicht einfach unseren Zeichentrickfilm 1:1 umsetzen. Jetzt haben wir es halt nicht gemacht und jetzt gefällt es euch trotzdem nicht. Ja, aber ihr habt es nicht gut gemacht. Und dann, wenn ihr es nicht gut macht, dann wäre mir tatsächlich lieber die 1:1-Umsetzung, die aber dafür irgendwie den Charme transportiert und wirklich auch einfangen kann, warum der Zeichentrickfilm so gut angekommen ist. Und das konnten ja die bisherigen Umsetzungen auch selten, die diesen 1:1-Weg gehen wollten.
Das konnte ja unserer Meinung nach, auch wenn wir da bei vielen Leuten so ein bisschen angefeindet wurden, aber das konnte ja Aladdin noch am ehesten.
Ganz genau, ja.
Der weitaus schlechter war als der Zeichentrickfilm, klar, aber der zumindest dann so eine 1:1-Umsetzung war, der das Ganze so ein bisschen transportieren konnte. Mhm. Wo ja ein Lion King zum Beispiel komplett dran gescheitert ist.
Mhm.
Und das ist jetzt wirklich, wie du sagst, so nichts Halbes und nichts Ganzes und es ist irgendwie wirklich eben die Möglichkeit da gewesen, was bei den anderen Filmen jetzt noch nicht mal unbedingt so gegeben wäre.
Ich wollte noch eine Sache sagen, das ist mir halt auch schon beim Gucken die ganze Zeit aufgefallen. Du hast es gerade schon auch angeschnitten mit, dass die Leute in dem Film die ganzen, ja, sehr ehrenvollen, sehr auf das Ansehen der eigenen Familie und das eigene Vermächtnis bedachten Krieger, die da in dem Film diese Hauptfiguren halt sind. Ich meine, die Geschichte wird ja jeder so ungefähr schon mal gehört haben, sei es durch den Disney-Zeichentrickfilm, dass er eben die Mulan als Frau sich gegen alle Regeln da in so eine Soldatentruppe einschmuggelt und dann eine Schlüsselfigur ist, da so ein...
Und es ist ja auch so eine bekannte Geschichte, die
Bösewicht
auch
in
vielen westlichen Sachen auch vorkommt.
Genau, aber da wollte ich halt auch nochmal darauf hinaus, dass die Mulan-Geschichte an sich ja lange vor der Disney-Sache einfach so eine Legende war, die man sich schon seit vielen hunderten Jahren in China erzählt und gerade Kindern erzählt. Und da sind durchaus diese Elemente halt der Frau, die sich emanzipiert, die halt auch stark ist und die am Ende auch die Heldin ist, die sind da auch schon drin gewesen. Aber natürlich in dieser Umgebung, in der das halt noch viel ungewöhnlicher ist und noch viel schwerer zu akzeptieren war, gerade für die Männer. Und auch gegen den Ehrenkodex da sehr stark verstoßen hat, weil sie halt lügen musste, um ein guter Soldat zu sein und da auf dem Schlachtfeld ihren Beitrag zu leisten, aber auf Lügen den eigenen Leuten gegenüber in so einem Regiment steht halt der Tod. Und diese paradoxe Situation, die wird, finde ich, in dieser neuen Interpretation, also beim Zeichentrickfilm sowieso, aber hier immer so viel zu leicht weggewischt. Da so jeder, noch der krasseste General, der schmunzelt dann so am Ende sofort drüber, ohne dass man ihn noch groß davon überzeugen muss. Und es fällt denen allen so super leicht, ihre tausende Jahre alten Traditionen und Ehrenkodex einfach so über Bord zu werfen, ohne dass das im Film auch mal so richtig rübergebracht wird, was das überhaupt für die bedeutet. Es muss ja nicht gleich so sein, dass die Figuren dann alle so darauf beharren, dass man sie jetzt köpfen muss oder so. Aber man könnte zumindest mehr rüberbringen, dass das dass diese Traditionen für die auch einen emotionalen sehr starken Wert haben. Und das habe ich nie geglaubt. Ich habe immer nur so gesehen, die beten halt diese Regeln runter und dann kommt einmal so eine Frau, die sagt, ich kann auch mit dem Schwert kämpfen und dann sagen alle so, oh toll, na gut, dann folgen wir ihr jetzt. Ist doch scheißegal, was unsere Urahnen immer gesagt haben. Und ich finde, das trampelt schon so ein bisschen auf der chinesischen Kultur rum, ob ich die selber jetzt gut finde oder nicht. Aber es ist nicht repräsentativ und schon gar nicht halt für die Zeit, in der das spielt.
Ja. Ja, wäre es ein Kinostart, hätte ich gesagt, ich würde den Film nicht empfehlen. Jetzt für diesen Halsabschneiderpreis, den Disney da aufruft, würde ich ihn auch nicht empfehlen. Wenn man Disney Plus Abonnent ist und das Ganze dann irgendwann vielleicht mal umsonst zu sehen ist und man ist da sehr interessiert dran, dann kann man sich den natürlich angucken, aber das kann man letztendlich auch bei jedem Film sagen.
Mangels anderer Releases, weil Disney Plus ja nicht unbedingt so der Schaufelradbagger der Neuerscheinungen ist auf dem Streamingmarkt.
Ja. Ja, aber ich sag dann auch wieder ganz ehrlich, ich sehe da auch nicht so wirklich das Publikum, weil ich so ein ganz junges Publikum würde ich wie bei den ganzen anderen auch immer den Zeichentrickfilm irgendwie vorziehen und sagen,
zumal,
dass sie den gucken sollen.
Ich dachte, ich erinnere mich auch nicht mehr genug an den Film, um das noch stärker zu untermauern, aber ich habe trotzdem schon sehr früh im Film, bestimmt auch nach dem ersten Drittel, gedacht, mir ist der Film jetzt nur noch langweilig und das hat bis zum Ende auch angehalten. Und ich glaube, vielen Kindern wird er auch langweilig sein. Weil eben dieses Lustigere und dieses Heiterere fehlt, was der Zeichentrickfilm allein schon durch den Drachen, aber halt auch durch die Musiksequenzen und so hatte.
Und es ist auch nicht so wirklich dieses Abenteuer, auf das Mulan geht, wie das vielleicht noch in dem Zeichentrickfilm was mehr ist. Hier ist es einfach so ein, ja, sie gerät in diese eine Situation und das zieht sich dann aber auch vor lange und dann ist die Endschlacht und dann ist mehr oder weniger schon Ende. Und
viel Gelaber um Ehre und so, was aber am Ende, wie gesagt, da gar nichts wert ist, weil jeder dann so eine totale Kehrtwende einfach macht und sagt, naja, drauf geschissen, du kriegst jetzt hier alle Orden, die es gibt und du bist jetzt hier die Superheldin der Welt.
Na gut, dann haken wir den Film endgültig ab, dann haben wir das abgeschlossen, dann wissen wir jetzt, wir müssen uns nicht weiter daran erinnern, mit irgendwelchen Gehirnzellen daran festklammern, dass wir irgendwie noch was über den Film wissen. Und gehen rüber zum nächsten. Was gibt's denn noch? Was steht da noch auf dem Menü?
Ein Leckerbissen ist es nicht. Wir haben den zweiten Teil gesehen, der After-Trilogie. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, passend zum Filmmenü. Die After-Trilogie, Patrick. Ich serviere dir hier After. Du hast jetzt nur einmal After gegessen.
Das hat's auch geschmeckt.
Genau. Ich habe schon zweimal After gegessen, weil ich so dumm war, mir vorher nochmal den ersten Teil anzugucken. Dann habe ich mich auch noch über das Buch ein bisschen informiert und habe mir halt auch versucht, mal so ein paar Reviews anzusehen bei YouTube von Leuten aus der Altersgruppe, für die diese Bücher scheinbar gedacht sind. Und das hat auch denen größtenteils, was ich gesehen habe, eigentlich nach After geschmeckt. Und wir können ja mal diese Hintergründe dieser After-Reihe an Filmen, es kommt auf jeden Fall ein dritter, der ist auch schon angekündigt, mal aufdröseln, denn wie wir beide ja auch festgestellt haben, waren das ja ganz am Anfang noch nicht mal irgendwelche Romane, ernsthaft von einer Romanautorin geschrieben, sondern es waren so zerstückelte, blockartige Internet-Einträge, man will es gar nicht Fanfiction nennen, wo jemand über irgend so einen Musikstar, ich weiß nicht, ob das einer von den Jonas Brothers war oder jemand anders, aber halt sowas in die Richtung, fantasiert hat. Und natürlich, weil das halt bei 50 Shades of Grey funktioniert hat, weil das halt bei Twilight irgendwie auch so funktioniert hat, dass da aus so einer Amateurautorin plötzlich da irgendwie was wurde. Da sucht man jetzt immer so das nächste Ding, was in diese Richtung geht, was so diese Young Adult-Schiene auch fährt. Und dann wird gefühlt die Messlatte immer niedriger, was dann aufgegriffen wird. Und das, was wir hier jetzt haben, und man kann beide Filme auch fast identisch beschreiben. Für mich ist das so, als wenn so eine Gruppe von 8- bis 10-jährigen Kindern hier und da was von erwachsenen Filmen und Büchern und vielleicht auch irgendwelchen Erzählungen der Eltern mal so aufgeschnappt hat. Und sich dann daraus versucht, eine erotische Geschichte zusammenzubauen, die möglichst kinofilmartig und dramatisch für den ihr Verständnis sein soll. Und das Ergebnis ist dann diese After-Serie.
Die After-Serie. Ja, also ich habe mich da so ein bisschen drüber informiert. Das ist ja über diese App Wattpad, glaube ich, entstanden, das Ganze. Was wohl so eine App ist, wo Kurzgeschichten, aber auch längere Romane kostenlos veröffentlicht werden. Das ist so ein bisschen so ein Social-Media-Netz, glaube ich, für Leser. Das Ganze geht aber da nicht nur in so Fanfiction, sondern ich glaube, da ist so alles vertreten. Also auch durchaus ernstere Sachen. Ich glaube, da sind auch schon bekanntere Autoren auch so ein bisschen draus hervorgekommen. Die haben dann ihre Gefolgschaft, die sie dann da aufbauen können, bevor sie dann irgendwie die ersten kommerziellen Bücher rausbringen. Dass sie da die Möglichkeit haben, ja, weiß ich nicht, Sachen zu veröffentlichen und vielleicht schon mal irgendwie eben so eine Fanbase aufzubauen. Jetzt frage ich mich allerdings bei diesem Film, wie das Ganze, oder bei dem vielmehr bei dem Buch dahinter, wie das Ganze überhaupt so einen Hype auslösen konnte, dass man da auch so einen erfolgreichen ersten Teil bei rausbringt, dass das Ganze direkt als Trilogie gebucht ist. Weil das ist ja, wenn man mal jetzt hinter diesen Film schaut, einfach nur auf das, was da geschriebenen Wortes hintersteht, ist das ja nicht viel. Also, um nicht zu sagen, gar nichts.
Ja, also was
ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine interessante Lesung gewesen ist für welches Alter, welchen Wissensstand, welchen IQ auch immer. Das ist ja wirklich einfach nur bescheuert, boring, uninteressant, weiß ich nicht, alles zusammen.
Ja, soweit ich das irgendwie so rausgehört habe von jüngeren Leuten, die das gelesen haben, ist die Hauptmotivation, dass sie halt diese weibliche Hauptfigur, und es waren auch hauptsächlich auch Mädchen, muss man sagen, die weibliche Hauptfigur, dass die irgendwie toll fanden und den Rest dann weitestgehend ausgeblendet haben oder teilweise auch gesagt haben, ja, okay, das war super cheesy und irgendwie war das blöd, aber sie mochten halt diese Hauptfigur und sie ist ja auch komplett so angelegt als so eine Teenager-Fantasie, so eine, die so anfängt im ersten Film, die aus dem Elternhaus mit ihrer strengen, alleinerziehenden Mutter und irgendwie so ein Biebel-Tiebel Boyfriend, den sie nicht wirklich liebt, aber der auch von ihrer Mutter so ein bisschen eingefädelt wurde, dass sie dann halt auf die weiterführende Schule kommt und dann endlich mal da rauskommt und dann sofort alle sagen, hey, du musst Drogen nehmen, du musst Sex haben, du musst hier, da und da. Und innerhalb von einem Tag verliebt sie sich dann in den super tätowierten Bad Boy, aber auch tiefgründigen, der viel liest, Typen, der immer so eine mysteriöse hier von Twilight hier Pattinson-Aura hat, immer schwarz trägt, immer so eine leichte Augenringe hat und immer so griesgrämig guckt. Und ich muss das mal, das ist zwar jetzt natürlich ein Hardcore-Spoiler, aber ich glaube, da kann jetzt jeder, der hier zuhört, ernsthaft wirklich drauf scheißen beim ersten Film. Und es sind ja Bücher und die habt ihr ja bestimmt alle gelesen und so weiter. Es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat beim ersten Film, das ist aber beim zweiten auch wieder genauso, alles spielt sich so innerhalb von 2 bis maximal 3 Tagen ab und da finden die krassesten Charakterentwicklungen, die krassesten Beziehungsentwicklungen immer statt. Also man hat das Gefühl, man hat da schon so eine komplette Ehe zwischen 2 Teenagern gesehen, die eigentlich nur 3 Tage zusammen waren. Und sie halt als diese ursprünglich erstmal Verklemmte wird halt sofort zur Partybitch gemacht, auch wenn sie das am Anfang nicht will, aber irgendwie macht sie es dann doch. Und dann macht sie direkt am ersten Abend so ein Wahrheit- oder Pflichtspiel, wo dann dieser Bad Boy, in den sie sich verliebt, der übrigens auch gespielt wird von dem Neffen von Ralph Fiennes, Hero Fiennes, der heißt wirklich so.
Good for him.
Der soll sie dann irgendwie küssen, aber sie will das dann nicht und geht dann weg und dann geht er ihr hinterher und dann erobert er sie, natürlich innerhalb von Minuten. Und
sie ja übrigens auch die Schwester von Catherine Langford, das heißt, das ist ja so ein scheinbar dann über Verwandtschaft hat da jeder wohl eine Rolle bekommen in dem Film.
Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Und sie kommt da mit dem zusammen und das ist dann immer so ein leichtes Hin und Her, weil er hat seine Dämonen, ja. Er hat da irgendwie so einen alten psychologischen Beef mit seinem Vater, dass er seinen Vater nicht mag, wegen so einem auch total absurden Grund, dass der Vater mal so halb dafür verantwortlich war, weil er, glaube ich, Spiel- oder Wettschulden oder sowas hatte, dass Einbrecher gekommen sind, um da irgendwie ihm zu bestrafen oder Geld einzutreiben oder so. Und dann hat sich seine Mutter und halt er, der Hero Fiennes, die Figur als Kind, so darüber erschrocken, dass daran die Familie zerbrochen ist. Und das hat er seinem Vater nie verziehen. Und der Vater ist dann auch weggegangen.
Wurde sie nicht sogar vergewaltigt oder sowas? Also ich habe ja nur den zweiten Teil gesehen, aber in diesen Rückblenden sah es so aus, als wäre das der Fall gewesen.
Es kann sein, aber ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, weil die Sache ist, das wird in einem Film im ersten Teil auch so immer wieder so voll krass herangezogen, als wenn das jetzt so der Kern des Films wäre, aber in Wirklichkeit hat man das nie wirklich gesehen und das ist nur so in so ein paar Sätzen erwähnt worden. Und auch die Tatsache, dass die Mutter von der weiblichen Hauptfigur diese Strenge ist und dass sie unter dieser Strenge so gelitten hat und dass es sie total psychologisch beeinträchtigt hat und so, das wird dann mal so am Ende so geschlussfolgert, aber man hat das im Film eigentlich nie gesehen. Und das war auch nicht wirklich ein Teil der Geschichte, die man im Film sieht. Und der Vater von dem Typen ist halt auch im ersten Teil die ganze Zeit so ein super netter, zuvorkommender Mensch, der seinem Sohn auch eigentlich nur das Beste will. Der Sohn ist einfach nur ein Arschloch zu ihm. Und das ist schon im ersten Teil die ganze Zeit so. Und übrigens hat da auch der Schauspieler gewechselt von dem Vater. Das ist sehr auffällig gewesen. Deswegen habe ich im zweiten Teil erstmal gar nicht gewusst, dass das der Vater sein soll. Aber auf jeden Fall, am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass die trotz seiner inneren Dämonen und allem sind sie dann immer mehr verliebt und das ist die wahre große Liebe. Und plötzlich sagt so eine fiese andere aus der Schule, die da so eifersüchtig auf ihre Liebe ist, dass damals bei diesem Wahrheit- oder Pflichtspiel, als er sie küssen sollte und sie dann weggegangen ist, hätte er so allen gesagt, ja, wartet mal ab, ich mach die klar, ich verarsch die aber nur und dann schieße ich die ab. Das hat er denen halt so gesagt, aber es ist halt nicht die Wahrheit gewesen. Er hat es halt auch nur so halb besoffen so vor sich hingesagt, als er sie noch gar nicht kannte. Als sie einfach nur so eine Unbekannte war, die bei diesem scheiß Wahrheit- oder Pflichtspiel mitgemacht hat. Dann hört sie das so, ey, übrigens, vor 2 Wochen oder so hat er so bei einer Party gesagt, als er dich noch gar nicht kannte, er würde dich klar machen und dann abschießen. Und dann hat sie das einfach so sofort geglaubt und mit ihm auch nicht wirklich darüber geredet und hat ihn deswegen dann verlassen, ohne irgendwie einmal ihm eine Chance zu geben, zu sagen, ja, das war nur Quatsch.
Ja, ich meine, das passt ja jetzt auch zum zweiten Teil. Erstmal muss man sagen, obwohl ich den ersten Teil nicht gesehen habe, ist man innerhalb von 5 Minuten drin. Man weiß genau, was passiert ist.
Ja, ja.
Sie machen das sogar wie bei so einer TV-Serie, das ist so ein Previously on the After Trilogy, whatever.
Aber da muss ich nochmal kurz einhaken, dass das auch voll wichtig war, weil das, was da erzählt wird, ist ja auch gar nicht das Ende vom ersten Teil gewesen. Weil beim ersten Teil endet es damit, dass er als seine Abschlussarbeit irgendwie von dem Schuljahr im Literaturkurs, weil sie ja auch immer diese Verbindung hatten durch die Bücher. Das ist halt auch wieder so ein bisschen Rory Gilmore geklaut, so mit Jess und ihr halt, und Rory von Gilmore Girls. Im Literaturkurs, wo sie sich über Jane Austen gestritten haben vor der ganzen Klasse, als sie sich noch nicht kannten. Da gibt er dann als Endarbeit so eine Art Gedicht ab, was er über sie und für sie geschrieben hat. Und dann sagt die Lehrerin so zu ihr, hier, ich glaube, diese Abschlussarbeit, das hat er eigentlich mehr so für dich geschrieben und gibt ihr die so einfach. Und dann liest sie die so und ist so beeindruckt davon, dass sie zu ihrem geheimen Treffpunkt geht an so einem Steg und da sitzt er dann und dann sind sie halt wieder vereint und finden wieder ihre Liebe und küssen sich und dann ist der Film vorbei. Und dann fängt der zweite Teil an und dann sieht man, dass er an dem Steg alleine sitzt und er sagt so, ihr dachtet wohl, das wäre das Ende gewesen, dass es ein Happy End war, aber das habe ich mir nur ausgedacht, das war gar nicht so.
Ja, ich denke, wir können wirklich Stunden darüber diskutieren, wie bescheuert und sinnlos dieser Film ist.
Absolut absurd. Aber
eine Sache muss man sagen, der Film geht zumindest in diese Richtung, unfreiwillig natürlich, dass er wieder dieses so schlecht ist, dass man sich schon fast drüber lustig machen kann.
100%.
Also es ist jetzt nicht so, man guckt den Film und langweilt sich zu Tode, sondern man kann in jeder Szene sich wirklich einfach kaputt lachen, weil es so bescheuert, abstrus ist, so schlecht gedreht, so schlecht geschauspielert, wirklich so das volle Programm. Was ich aber jetzt gerade eben noch sagen wollte, auch was den Charakter dieser Hauptfigur angeht, wie du gesagt hast, die vielleicht viele junge Mädchen anspricht, dass die deswegen an diesem Thema so interessiert sind. Ich fand sie doch ziemlich erstmal antifeministisch von ihren ganzen Sachen, wie sie so gehandelt hat. Auch ziemlich dumm irgendwie.
Ja.
Und eigentlich auch was man nicht unbedingt sehen will, dass seine kleine Tochter irgendwie so jemanden als Vorbild nehmen sollte. In mehrerlei Hinsicht.
Inklusive einer Szene, wo sie sich auf eine andere Frau stürzt und immer wieder irgendwie ruft, du Fotze, du Schlampe, du bist eine Hure.
Das ist ja auch sowas, was den Film irgendwie so ein bisschen durchzieht, dass man auf der einen Seite so super edgy sein will und ganz viele solche Sexszenen unterbringt, die aber dann wiederum auf der anderen Seite alle so PG-13 sind und auch so super, super weird.
Ja.
Also ich glaube, ich habe selten Filme gesehen mit weirderen Sexszenen und Lanthimos lasse ich mal raus, weil es dort bewusst so gewählt ist. Aber mit weirderen, aber gleichzeitig ernst gemeinten Sexszenen, die aber so gefühlt alle 10 Minuten irgendwie so in den Film reingestreut sind. Und ja, es ist von vorne bis hinten einfach wirklich eine richtige Shitshow, der Film.
Ja, auch so zusammengeklaut halt. Du hast halt diese möchte gern 50 Shades für Teenager-Momente, du hast diese Devil Wears Prada geklauten Sachen.
Wie du gesagt hast, diese Rory und Jess-Thematik, genau, die aber vorne und hinten nicht passt, weil sie erzählen dann auch einfach immer nur, wenn sie über Bücher reden, so wirklich so diese, wie jeder Doof, der noch nie ein Buch gelesen hat, über Autoren redet, so, oh, kennst du hier Hemingway?
Ja.
Hemingway ist doch hier so voll der...
Was, du hast auch Stolz und Vorurteil
Insider
gelesen?
Ja, genau. Und beide sind halt auch so super doof und das passt dann einfach nicht, dass sie dann da in diese Richtung gehen, wie das eben zum Beispiel bei einer Rory und einem Jess gut funktioniert bei Gilmore Girls, weil sie beide eben da auch einen ganz anderen Intellekt mitbringen, dass man das auch den Leuten abkauft, wenn sie irgendwie darüber reden und das auch zu ihrem Charakter passt. Und hier ist es ja wirklich so, es passt null zu diesen Figuren, außer dass es ab und zu dann mal eben Thema in einem Gespräch ist. Aber man kauft das keinem von den beiden ab, dass sie innerhalb dieser Welt überhaupt sich dafür interessieren für Bücher, für Literatur, geschweige denn, dass sie irgendwie darüber reden würden.
Ja, und das Schlimme ist aber wirklich, das war beim ersten Film auch schon so, dass sie, du hast diese Momente, sie kommt dann irgendwo an, dann heißt es, jetzt machen wir aber erstmal richtig Party, du musst dich mal locker machen. Trinkspiel, sauf einen kurz nach dem anderen, ich bin aber noch nicht 21, nee, trink einfach. Und das macht sie dann auch alles, aber der Film zeigt dann in dieser Szene zumindest, aber ich glaube auf lange Sicht dann auch eher gar nicht, die negativen Seiten oder warum das nicht immer so gut ist, das zu machen.
Ich sag dir, was der Film auf jeden Fall zeigt. Der Film zeigt auf jeden Fall, dass sie für 2 Minuten betrunken ist, dann für 10 Minuten stocknüchtern, dann wiederum für 1/2 Minute wieder betrunken und dann wieder für 4 Minuten komplett nüchtern.
Und es am Ende auch voll gut war, weil sie dafür belohnt wird in jeglicher Hinsicht. Also
ja, ich hasse es allgemein, wenn Filme das machen. Ja. Wenn Schauspieler es nicht rüberbringen können, richtig betrunken zu spielen. Aber in dem Film ist es so auffällig, dass sie von sturzbesoffen zu... Ich kann ganz normale Gespräche führen, tiefsinnige Gespräche für den Film natürlich tiefsinnig, aber ohne irgendwie ein einziges Mal zu lallen und das Ganze auch so komplett ernsthaft rüberzubringen, nur um dann wirklich in der nächsten Szene wieder nicht mal gerade gehen zu können, keine 3 Wörter gerade rausbringen zu können. Also, ich weiß nicht. Und diese Unkonstanz in dem Film, was auch Handlungselemente angeht, was da Zeitlinien angeht, das könnte man wirklich unendlich fortführen, da über jede einzelne Szene zu sprechen. Es gibt alles keinen Sinn.
Ja, man muss eigentlich einen Audiokommentar, während man den guckt, machen. Das wäre so ein Kandidat für sowas.
Ja, auf jeden Fall, so. Auf jeden Fall.
Da warten wir aber noch auf den dritten Teil.
Gab ja auch einen super Cliffhanger am Ende.
Ja, also das...
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ich meine, der erste Teil hatte ja keinen Cliffhanger, wahrscheinlich, weil sie da noch nicht entschieden hatten, ob es einen zweiten geben wird. Und der erste war ja überraschenderweise erfolgreich auch an den Kinokassen. Aber da haben sie ja diesen Trick gemacht, dass es erstmal aussieht wie ein Happy End und im zweiten Teil erfinden sie dann einfach, dass es ein Cliffhanger gewesen wäre, von dem man aber nichts wusste. Jetzt sind sie ein bisschen mutiger herangegangen. Aber der erste Teil, muss man auch sagen, der kam letztes Jahr. Also das ist schon eine Taktung, da kann man sich vorstellen, mit wie viel Sorgfalt diese Filme gedreht werden.
Ja, und um das auch direkt mal zu sagen, wenn jetzt irgendwer zuhört und so sagt, na gut, der Film ist auch sicherlich, ihr seid ja nicht die Zielgruppe, der ist hier für ein Teenager, weibliches Publikum oder sonst was. Es gibt so viele Sachen, die für dieses Publikum zugeschneidert sind, auch an Serien, die allesamt besser sind.
Vollkommen,
und selbst auch Sachen, wo ich sagen würde, wir beide fänden die mit Sicherheit richtig schlecht, aber trotzdem sind sie für dieses Publikum das weitaus Bessere, als hier so einen Film zu gucken oder so eine Filmreihe.
Ich habe auch das Gefühl, und das hatte ich auch schon als Kind oft bei so einer Art von Filmen, dass da oft so Sehnsüchte bedient werden wollen, die erst durch so eine Art von Film überhaupt entstehen. Also, dass sich dann irgendwie alle Mädchen in einem bestimmten Alter so einen Bad Boy wie in diesem Film, in Anführungszeichen Bad Boy, also nach dieser komischen Vorstellung von Bad Boy wünschen, weil sie das halt in 10 anderen Filmen und Büchern oder so vorgesetzt bekommen haben. Und das ist auf viele Sachen bezogen, finde ich, hier so ein krasser Pool, wo all solche Elemente zusammenkommen, die aber auch nicht gut sind. Also, wo ich nicht wollen würde, dass meine Kinder in dem Alter sowas nacheifern.
Ja, der Film ist so toxisch, wie Social Media toxisch sein kann für Mädchen in dem Alter.
Oh, ja.
Es wird dargestellt, dass jeder wie aus dem Ei gepellt aussieht, total glatt gebügelt, die teuersten Klamotten trägt, den heißesten Boyfriend bekommt, immer nur auf irgendwelchen Partys ist, dass trotzdem aber gleichzeitig noch irgendwie den besten Job bekommt, wo man auch innerhalb von einem Tag direkt an die höchste Spitze aufsteigen kann. Ja. Man muss aber wiederum nie zur Arbeit wirklich gehen, weil man kann ja auch gleichzeitig immer jeden Tag, den ganzen Tag mit seinem Freund verbringen, Party machen, Spaß haben. Jedes Drama, was so drin vorkommt, sei es, dass man irgendwie Mental Health Issues hat, Alkoholiker ist, wie auch immer, das sind alles nur so Kleinigkeiten, Daniel. Die kann man mal eben so aus der Welt wischen. Und das ist einfach so.
Du, Patrick, so vielerlei, das ist Eskapismus, so ich verkehrt. Bitte dich.
Ja. Das,
das Schlimme ist,
kann vielleicht wer anders erzählen.
Nee, an dieser Argumentation, wenn man jetzt so sagt, das sind halt traumartige Fantasien, das ist Eskapismus. Ja, aber das, die Zielgruppe, für die diese Filme gedacht sind und die auch den Großteil der Käufer dieser Bücher darstellen, für die ist das Eskapismus in der Form, dass sie sich so vorstellen, dass es Erwachsenen oder das Erwachsenwerden aussieht, wenn sie endlich soweit sind. Und die dann in dem Moment auch diese Sachen als Sehnsucht empfinden, weil das ein Eskapismus ist von ihrem jetzigen Zustand, wo sie noch Kinder sind.
Und ja, aber nicht nur das, es wird dir suggeriert, dass es die Normalität ist.
Ja, ja, genau, genau.
Und
ja,
wenn du nicht an dieses Bild rankommst, dann stimmt was mit dir nicht. Weil du siehst ganz offensichtlich halt,
es wie gibt es ja in keine Film anderen.
Ist. Ich meine, klar ist das auch in den 90er Jahren, Teenagerfilm, American Pie und so weiter, ist das auch, wenn man es so ganz hart sehen würde.
Aber
auch
die nehmen sich nie so ernst. Die hat man ja schon damals als Komödie gesehen, ja.
Exakt, ja.
Das ist das Schlimmste eigentlich, dass diese Filme sich so ernst nehmen und das wirklich auch so versuchen zu verkaufen, als das Anstrebenswerte, der Traum, den man leben will.
Ja, deswegen kann man da wirklich absolut gar keine Empfehlung für den Film geben. Im Gegenteil, ein Verbot schon fast. Es sei denn, man will sich mit einer Flasche Jack Daniels ins Kino setzen und irgendwie den Spaß seines Lebens haben, indem man so ein Hate-Watching betreibt und das Ganze hier so wie so ein The Room oder sowas guckt, weil das fast schon ähnlich ist von der Qualität.
Gleichzeitig weint man innerlich über sich selbst. Es ist immer so ein Wechsel zwischen Lachen darüber, wie absurd dieser Film ist, und Weinen, warum man so elendig ist, mit einer Jack Daniels-Flasche gerade alleine diesen Film zu sehen.
Ja, denn selbst dafür gibt es bessere Filme, die besser dafür geeignet sind. Also bessere im Sinne von witziger, schlechte Filme, als der das jetzt ist. Deswegen, es gäbe für mich keinen Grund, diesen Film zu gucken. Oder überhaupt irgendetwas, was damit was zu tun hat. Und da, wenn ich mir hier bei IMDb gerade nebenbei mal so ein paar Nutzerrezensionen durchlese, steht hier überall, der Film wäre auch noch so viel besser als der erste Teil. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass man den ersten Teil auch auf gar keinen Fall gucken sollte.
Ja, also, das kann ich bestätigen. Ja. Das hätte ich vorher mal lieber wissen sollen. Ich streue mal eben ein, bevor wir noch zu einem besseren Film kommt, an dem man aber auch ein bisschen was auszusetzen hat. Bei Netflix habe ich mir diesen Project Power angesehen. Das ist ja mit unter anderem Jamie Foxx, Casey Neistat und Joseph Gordon-Levitt. So ein, ja, High-Concept-Action-Film über Leute, die mit Pillen Superkräfte bekommen können, was aber illegal ist, weil es halt so eine Art Droge ist. Und man weiß halt auch nicht, bevor man so eine Pille genommen hat, welche Superkraft das in einem weckt. Und das kann halt was super Gefährliches sein, das kann halt irgendwas Cooles sein. Und da ist halt in dem Film so ein Plot im Gange, dass es da so im größeren Stile da irgendwie mit gedealt wird und da noch irgendeine Verschwörung hinter zu stecken scheint. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es auch nicht so wichtig ist eigentlich. Und das erinnert natürlich direkt an total viele Sachen. Also sei es jetzt unter anderem The Boys, wo es ja auch irgendwie solche Sachen gab. Solche Pillen, die da irgendwelche Superkräfte verstärken zumindest oder Leuten noch Kräfte geben können. Und überhaupt dieses Konzept, dass dann plötzlich ganz viele normale Leute mit so verschiedenen Superkräften plötzlich rumlaufen. Das hat man jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, weil es auf so eine kurzweilige Art einfach genug recht gute Action-Szenen hatte. Die Visual Effects waren immer, wenn da mal so krass was passiert ist, sehr ausufernd, aber nie, ja, so übertrieben, dass man nichts mehr erkennen konnte oder dass es einfach nur so ein Comic-Quatsch war, sondern ich fand, das war schon oft recht gut gemacht, dass sie da auch spannende Sequenzen dann hinbekommen haben, so Verfolgungsjagden, wo einer komplett in Flammen stand, weil das so eine menschliche Fackel war und Jamie Foxx den dann halt irgendwie verfolgt hat. Da haben sie sich dann immer so ganz coole Sachen einfallen lassen, was dann auf dieser Verfolgungsjagd so passiert. Das fand ich, war so zum Nebenhergucken, kurzweiliger Action-Fun, war das halt eine gute Variante von einem schnell vergessenen Netflix-Produktionsding, aber wieder eine gute Stunde zu lang und aufgrund der Länge wahrscheinlich auch, hat dann halt auch immer mehr diese marginale Alibi-Story so komplett an Reiz verloren und man hat, ich habe das auch am Ende gar nicht mehr richtig mitverfolgt, weil es halt irgendwie langweilig wurde. Und die Effekte, die sind auch nicht in jeder Szene richtig gut. Die sind in manchen Szenen sind die so, dass es schon so Kinoqualität hat und in manchen Szenen sind die so richtig so halbgar, dass es so ein bisschen erinnert an so ein, diese Fantastic Four-Filme, die es mal vor einer Weile gab, diese Kinofilme, die immer so mittelmäßige Effekte hatten. Mhm. Also das schwankte dann immer so sehr, dass es halt jetzt auch nicht wirklich für mich wert ist, da eine richtige Empfehlung zu geben oder zu sagen, dafür muss man sich jetzt einen Monat Netflix abonnieren. Aber wenn man halt das Abo eh hat, dann kann man das eher so kurzweilig vor sich hingucken und hat dann so ein paar nette Momente gesehen, wenn man so einfach nur eine nette Action-Szene sehen will, als halt sowas wie The Guard letztens, was halt komplett langweilig war. Oder
kennst du diesen Limitless? Heißt er mit Bradley
Cooper? Ja, das auch, genau, das auch, hat mich auch dran erinnert, zumindest von dieser Idee her mit diesen Pillen, die illegal
sind. Ich hab bisher nur den Trailer jetzt von diesem Film gesehen, aber der hat mich dann direkt an diesen Limitless erinnert, der ja eigentlich als so ein Guilty Pleasure Film oder wenn man denn genau sowas sehen will, wie du gerade gesagt hast, da über vielleicht ein paar Schwächen hinweg sehen kann, ein Film ist, der mich damals doch durchaus unterhalten hat, weil er eben ein bisschen mehr grounded ist, weil er auch irgendwie diese Idee, finde ich, ganz gut ausschöpft und da was Gutes draus erzählt. Mhm. Ja, das wäre dann wahrscheinlich eher der Film aus der Richtung, den ich empfehlen würde, ohne jetzt den anderen gesehen zu haben.
Ja, der ist auch viel besser. Ich habe den auch gesehen, Limitless, mit De Niro ja auch in so einer kleineren Rolle. Mhm. Genau, der auch vom Konzept her natürlich mehr das hat, dass diese Pille die Kapazität deines Gehirns dass du deine Hirnkapazität besser ausschöpfen kannst. Und dann heißt es ja irgendwie auch im Trailer schon, im Alltag benutzt man eigentlich nur 10% seines Gehirns, aber mit diesen Pillen kann man das auf 100 anheben und dann wird man super intelligent.
Ja, aber das meine ich mit, es ist ein bisschen mehr grounded. Klar, es ist auch Bullshit, genau. Aber es ist mehr so, es könnte tatsächlich so etwas geben. Oder es spielt alles so ein bisschen auf einem realistischeren Level als jetzt der Film, der, glaube ich, auch ein bisschen wirklich, also wirklich Superkräfte und sowas, ein bisschen mehr da in die Fantasy-Richtung geht.
Ja, aber genau, und noch ein Vergleich, er ist halt auch viel besser, weil er halt nicht versucht hat, mehr zu sein, als viel besser als hier der Will Smith-Fantasy-Film da, Bright hieß er, ne?
Mhm.
Ja, genau. Project Power, der kriegt halt so ein bisschen die Kurve, dass er halt, man nie das Gefühl hat, die dachten jetzt, sie wären so absolutes Hollywood-Top-Niveau, sondern sie wollten einfach nur so einen netten Actionfilm basierend auf dieser einfachen Idee machen. Haben es dann aber, das haben wir ja bei Netflix auch immer wieder kritisiert bei den Eigenproduktionen, sich da nicht genug Grenzen gesetzt, den Film einfach kürzer zu machen, straffer zu machen. Und dann, das habe ich auch schon wieder vergessen, in der eigentlichen Handlung steckt auch so ein bisschen systemische Benachteiligung von bestimmten Gruppen in Amerika, besonders halt Schwarze, spielt da auch eine Rolle und steckt da so mit drin. Und am Anfang denkt man sich so, ach, das ist eigentlich ganz nett eingewebt. Ist ja klar, weil es ja auch in dem Sinne um Drogen geht, bloß halt um so eine Comic-Version von Drogen. Aber dann verliert sich das auch im Film immer mehr und wird dann immer belangloser. Und ich glaube, wenn sie es halt alles gestrafft hätten und ein paar Szenen, die einfach nur langweiliges Gelaber waren, auch wieder weggelassen, dann hätte man so gesagt, ach nee, das ist ein Geheimtipp. Und so ist es
das,
halt nur so.
Daniel, ich frag dich, ist das einer dieser Filme, wo es immer jedes Jahr heißt, Jamie Foxx sollte für einen Oscar nominiert sein?
Ja, ich muss sagen, er hat die Rolle einfach cool gespielt durch seine Präsenz. Das muss ich ihm wirklich geben und das hat den Film auch aufgewertet. Er hat das auch total ernst genommen, als wenn das jetzt vielleicht so ein richtig geiler Film sein könnte. Er hat das nicht nur so nebenher gemacht.
Ich finde es nur immer so ein Running Gag, weil es ist ja so jedes Jahr im Zuge von Oscar So White und so weiter, fällt ja dann immer der Name Jamie Foxx. Das heißt, es müssten zum Beispiel mehr schwarze Hauptdarsteller nominiert werden. Und dann fragt man dann, wen denn zum Beispiel? Dann heißt es immer, ja, zum Beispiel ein Jamie Foxx. Der aber, wenn man ehrlich ist, seit 2012 einem Django Unchained keinen Film gemacht hat, der ansatzweise Oscar-Niveau hätte oder wo er irgendwie eine Rolle gespielt hätte, die für einen Oscar nominiert sein könnte. So viele Filme waren es ja auch gar nicht. Aber das ist dann immer so ein Name, der dann ins Gespräch kommt, ohne irgendwie sich darüber zu informieren, was der denn wirklich gemacht hat. Deswegen frage ich, ist das jetzt einer dieser Filme?
Das kann ich genauso verneinen, wie du es erwartest. aber ich fand's doch, ich war positiv überrascht, dass man echt das Gefühl hatte, auch so von vielen Kameraeinstellungen her, dass da oft so Leute gesagt haben, wir könnten jetzt einfach die Netflix-Millionen nehmen und das hier so mittelmäßig machen. Aber man hatte schon das Gefühl, dass sich alle echt so reingehangen haben und so gedacht haben, ach, das macht doch hier Spaß, lass uns doch mal versuchen, hier nochmal einen coolen Moment rauszumachen oder so. Und das hat man irgendwie gemerkt, dass da schon die Leute dahinter da einfach nicht das nur so als Cash-Grab gemacht haben. Wenn man etwas dem Film Il Traditore, The Traitor, der Verräter, auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, und das finde ich ist auch eine, das ist leider eine Stärke wie eine Schwäche im weiteren Sinne, ist halt eben auch das, dass sich die Schauspieler oder sonst wer, der an dem Film beteiligt war, bis hin zum Kulissenbauer sich nicht voll reingehangen hätte, da eine reale Mafia-Geschichte, also auf realen historischen, noch gar nicht allzu lange her erschienenen Ereignissen, da etwas zu, als Film umzusetzen, was einfach eine super authentisch wirkende, realistisch anmutende Darstellung dieser, ja, dieses Ende einer Mafia-Ära sozusagen als Film ist. Nur, das ist auch so die Schwäche, ich glaube, das haben wir auch ähnlich gesehen, dass der Film es nie schafft, die Realität in so eine filmisch spannende Erzählung zu übersetzen oder auch in eine filmisch spannend inszenierte Erzählung zu übersetzen. Und das, was sie da offensichtlich machen wollten, was auch ganz bewusst eine Entscheidung war, einfach etwas zu machen, was in den meisten Szenen wirkt, als wenn man einfach die Realität sehen würde, auch durchaus perfekt geschauspielert und so weiter. Das ist leider dann so nicht als Film unbedingt die Variante, die man beim Gucken gerne sieht, einfach. Also das ist ja, was
das Problem
ist, wo man sich schnell dran satt gesehen hat und dann merkt man, ich kann hier nicht so gut bei der Stange bleiben, obwohl das sehr hochwertig ist, was ich hier sehe.
Das Problem ist, ich gehe nicht ins Kino, um die Realität zu sehen. Wenn ich die Realität sehen will, dann gucke ich die Realität. Dann gucke ich Nachrichten oder gucke aus dem Fenster. Mhm. Ich will ins Kino gehen, um einen Film zu gucken, der auch als Film funktioniert. Und ich glaube, du hast den Film noch in einer besseren Version gesehen, nämlich in der Originalversion. Das war was, was ich während des Kinobesuchs mir schon die ganze Zeit gedacht habe, dass er in der Originalversion weitaus besser wahrscheinlich sein wird, weil die deutsche Synchro sehr schlecht war. Mhm. Aber du siehst einen Film, der sich nicht die Mühe macht, Charaktere wirklich einzuführen, Charaktere auszuerzählen, sondern es ist einfach wirklich, es wird viel davon ausgegangen, dass du weißt, wer diese ganzen Menschen sind. Und dann wird dann der ihr Leben gezeigt in einer Länge von über 2,5 Stunden, ohne wirklich viele Highlights. Es gibt jetzt nicht irgendwie Action-Szenen, nicht, dass es das geben müsste, aber es wird von dieser ganzen Geschichte eher das Uninteressante rausgenommen. Das, was dann so wirklich Gespräche sind, Gerichtsverhandlungen, aber auch wirklich in einer fast schon ungeschnittenen Länge, dass man da wirklich alles drin lässt. Und das hat dazu geführt, dass ich den Film nach einer Stunde schon so langweilig fand und sich das Ganze auch so super hingezogen hat. Es ist dann nie wirklich dann auch was Interessantes passiert. Und was diese ganze Handlung, die Background-Story da angeht, da haben wir damals in Sundance ja diesen Shooting the Mafia gesehen, der das Thema noch nicht mal als Hauptthema behandelt hat, weil es ging da ja um, für die Leute, die es damals nicht verfolgt haben, um eine Fotografin, die diese ganzen Verbrechen als Tatortfotografin und so weiter mit da abgedeckt hat für diverse Zeitungen, sich dann auch politisch eingesetzt hat. Es ging ja eher um diese Person, das war dann so am Rande. Aber ich habe das Gefühl, aus dieser anderthalbstündigen Doku hat man schon mehr und Spannenderes auch darüber erfahren, über diese wahren Fälle, als das jetzt der Film geschafft hat, in 2,5 Stunden zu erzählen, obwohl er sich nur darauf konzentriert hat.
Ja, und die Doku war natürlich auch viel schockierender mit diesen echten Fotos von den Ermordeten, auch Kinder, die da einfach gezeigt wurden auf den Bildern, die dann da irgendwelchen Blutlachen lagen. Der Film war grafisch durchaus brutal, also er hat auch viele Morde gezeigt und nicht irgendwie weggeschnitten oder so, aber es hat dann doch wieder auf die Art zu sehr erinnert an Mafia-Filme, wie man sie halt kennt. Und hat einen dann nicht so schockiert, weil man halt auch wusste, dass es nicht echt ist. Und man halt ähnliche Ermordungen schon in vielen Mafia-Filmen gesehen hat, die fiktiv sind. Und das einen deswegen dann halt nicht so erreichen konnte, wie es eine echte Doku halt getan hätte.
Aber gut, Mafia-Filme machen es nur besser, also andere Mafia-Filme, dass das Ganze eben dann einen gewissen Stil hat oder dass das auch ein bisschen besser aufgebaut und erzählt ist.
Spannungsbögen auch, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass Martin Scorsese diesen Film hier gedreht hätte, mit meinetwegen genau den Schauspielern, genau den Kulissen und allem, weil das war grandios gut, aber seine inszenatorische und erzählerische, sein Drive da reinzubringen, das wäre halt geil gewesen.
Ja, und das ist so ein Film, den kannst du wirklich all diesen Leuten zeigen, die sagen, naja, so ein Pate, Goodfellas und so weiter, die sind ja jetzt auch nicht so wirklich nah an der Realität da und die sind ja schon sehr Hollywood. Ja, aber deswegen sind es gute Filme. Und deswegen ist das hier kein guter Film. Weil der ist zu nah an der Realität und der ist einfach dementsprechend langweilig erzählt. Weil selbst diese Morde, du sagst, die zeigen sie und die werden in der Härte gezeigt, klar. Aber die werden meistens auch einfach nur in so kurzen halben Minuten Skit irgendwie so reingedrückt in den Film oder in so einer Zusammenfassung. Und dann passiert wieder eine Stunde nichts und du siehst einfach nur, wie irgendeiner sein Privatleben führt. Und da, also, dass der Klobesuch von der Person nicht gezeigt wird, ist das Einzige. Das ist wirklich, der Alltag wird gezeigt, es wird alles so super lang erzählt. Und da ist bei mir nie irgendwie so dieser Drive aufgekommen, dass man so diesen Film wirklich so mit einer Spannung verfolgt hat, dass einem die Charaktere auch wichtig waren. Ja, das muss man auch mal sagen. Dieser Hauptcharakter, um den es da ging, der dann eben auch da dieser Kronzeuge später ist.
Tommaso Buscetta.
Genau, obwohl der Film sich 2,5 Stunden mit ihm beschäftigt, mit seinem ganzen Geschichte, Schicksalsschlägen, seiner Familie und so weiter, war ich am Ende, ich hätte nicht weiter entfernt sein können von diesem Charakter. Und er war mir auch total egal. Wenn er jetzt irgendwie nach einer Stunde erschossen worden wäre, dann wäre es halt so gewesen. Das wäre mir, ich hätte keinen Funken Spannung empfunden. Und das nicht hinzubekommen, wenn man denn wirklich diese eine Person auch betrachtet, das finde ich einen elementaren Fehler, den der Film da macht.
Ja, weil er nie in die Psychologie geht. Er ist nie irgendwie auch in irgendeiner Form nah an den Figuren dran. Du erfährst auch die meisten Informationen nur aus so Gesprächen zwischen zwei Leuten, die man halt so als Nebenstehender einfach nur so mithört und mit ansieht, ohne dass man da irgendwie mal in die Psyche richtig eintaucht oder durch, weiß nicht, Kameraeinstellungen oder sonstige filmisch-handwerklichen Kniffe irgendwas über die verbale Ebene Gesagte noch hinaus vermittelt oder suggeriert bekommt. Das ist, das Unterbewusstsein bleibt so außen vor und dadurch, dass du ja auch weißt, ihm kann ja nichts passieren, weil es geht, der Film heißt Der Kronzeuge und man hat das schon mal gehört, dass es da, das ist ja irgendwie in den 80ern gewesen, diese große Cosa Nostra Zerschlagung gab durch eben einen Kronzeugen, der da gegen die ausgesagt hat und dass es auch funktioniert hat. Also ich habe das zumindest noch irgendwo im Hinterkopf gehabt, dass es mal da diesen erfolgreichen Schlag gab, wo viele auch im Gefängnis gelandet sind. Und dann haben wir ja auch noch die Doku gesehen, wo das ja auch nochmal vorkam mit teilweise den identischen Leuten. Aber dadurch, also wenn du ein Grundinteresse an dem Film hast, dann wirst du wahrscheinlich teilweise solche Informationen schon haben. Und dann kann es nicht mehr spannend sein. Und dann muss der Film irgendwas dafür tun, um dich abzuholen und um es dir das wert zu machen, den über die volle Laufzeit dann noch engagiert zu gucken. Und nicht nur so vor dich hinzugucken.
Er muss es schaffen, eine Empathie zu vermitteln. Und du musst den Hauptcharakter nicht sympathisch finden, weil er ist ja auch jemand, der durchaus auch schlimme Sachen gemacht hat. Er ist halt aus einer kriminellen Vereinigung.
Aber zumindest die Opfer oder so.
Ja, also, du musst es trotzdem schaffen, dem Charakter dem Publikum empathisch rüberzubringen. Wie das ein Scarface zum Beispiel geschafft hat, wie es ja auch ein Goodfellas geschafft hat. Und ich meine, der ist ja auch später da ein Kronzeuge gewesen und ist alles andere als ein guter Mensch gewesen, aber trotzdem hat dich interessiert, wie ist seine Reise, und trotzdem hat dich er als Charakter interessiert, weil er einfach da in der Hinsicht so interessant war. Hier war es wirklich so, du guckst einfach einem Menschen auf der Straße zu, bei seinem normalen Leben, und bist so außen vor, als wenn du einfach durch ein Fenster gucken würdest und siehst dann, wie er bestimmte Aktionen irgendwie vollzieht, ohne aber einen Hintergrund zu haben, ohne irgendwie in ihn reinzugucken, ohne irgendwie durch seine Augen das Ganze zu sehen. Und ja, das wird dann schnell langweilig und es schafft dann auch irgendwie nicht keine Spannung.
Stattdessen werden zwischendurch nur so sehr abgedroschene Symbolbilder verwendet, dann für so Tiger im Käfig, wenn dann bestimmte Mafia-Bosse in ihren Gefängniszellen da beim Prozess ihm zuhören. Oder was haben wir noch gehabt? Halt so ähnliche, immer so Tiere, die dann mal so reingeschnitten werden.
Als Träume haben wir noch ein paar Mal.
Genau. Ja. Wobei ich die Träume, die ja auch gar nicht so oft waren, die fand ich halt noch so mit am besten. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Film einfach mehr in diese Richtung geht. Das hat ja dann auch so ein bisschen erinnert an diesen La Llorona, den wir bei Sundance gesehen haben, mit diesem Diktator, der da für seine Völkerrechtsverletzungen angeklagt war und dann von einem Fluch heimgesucht wurde.
Ja, ich finde, bei sowas ist das Problem immer, wenn man es dann macht, sollte man es entweder ganz oder gar nicht machen. So wirkt es dann immer so ein bisschen reingestreut. Das gleiche Problem hatte ich auch vor ein paar Monaten bei diesem Marie Curie-Film. Ja. Klar hat er dann diese ein oder andere coolere Szene gehabt, die dann in dieses Traummäßige ging. Aber wenn der restliche Film das nicht irgendwie aufgreift oder keine Szene hat, die in die Richtung geht, dann finde ich, das irgendwie wirkt das so fehl am Platz. Dann ist ein Fremdkörper in dem Film. Und das war bei dem Film jetzt hier der Fall, weil das war ja dann auch nur so eine 2- oder 3-Minuten-Szene vielleicht mal. Und das in einem 2,5-Stunden-Film. Und alles andere war dann so extrem strikt und realitätsnah erzählt, auch von den Bildern, von der Farbgebung, alles so wirklich sehr unspektakulär oder sehr wenig in diese Artsy-Richtung, wie das jetzt der Traum gewesen ist. Und dann ist das irgendwie so, weiß ich nicht, dann verpufft das Ganze auch. Es trifft ja jetzt noch nicht mal auf diese Hauptperson nur zu. Jede andere Person in dem Film ist ja auch so, dass wir wissen nichts darüber. Es kommt dann immer mal so vor, weil es in der Realität so war, dass dort 15 andere aus verschiedenen Mafia-Familien irgendwie vorkommen gerade. Werden die dann alle namentlich vorgestellt, aber die kommen dann weiter im Film nicht vor. Das ist einfach nur diese Korrektheit, die man darstellen wollte. Aber das funktioniert in einem Film nicht, weil du denkst dir die ganze Zeit, muss ich mir diese Namen jetzt merken? Sind das irgendwie wichtige Leute? Und bist so schon fast durcheinander von diesen ganzen Namen und Figuren, wo der Film dir aber nie sagt, der ist nicht wichtig, der ist wichtiger oder sonst was, sondern ja, es ist dadurch, dass es so stark versucht, 1:1 die Realität abzubilden, schwierig da als Zuschauer auch so ein bisschen zu verfolgen, was ist jetzt dieser Weg, dem ich folge, und welche Figuren sind da jetzt wichtig, und das schafft der Film irgendwie so gar nicht. Das
und Ganze zu vermitteln. Um auch da nochmal ein Beispiel für zu bringen, wir haben mehrere Szenen in dem Film, wo man die Ergreifung von einem Mafia-Chef sieht, und es ist immer nur so, er geht irgendwo lang oder er fährt in einem Auto irgendwo lang und plötzlich kommen so ganz viele aus allen Richtungen und nehmen ihn fest. Und das war das Einzige, was wir von diesem ganzen Ermittlungsprozess gesehen haben. Spannend wäre doch gewesen, wie tagelang das vorbereitet wurde, wie sie Angst hatten, dass es nicht funktioniert, dass er gewarnt wird, all solche Sachen.
Ja, und vor allen Dingen, um das an das anzupassen, was ich gerade gesagt habe, du kennst diese Person auch nicht, die da gerade verhaftet werden.
Ja, ja.
Das ist dann einfach immer Person XY, die den ganzen Film über vorher nicht vorkam oder vielleicht mal einmal kurz erwähnt wurde. Und dann wird die Person verhaftet und du denkst so, ja, okay, es wurde jetzt einfach irgendwer verhaftet. Warum soll mich das jetzt ansatzweise nur interessieren? Genau das Gleiche auch am Anfang macht der Film das ja ganz oft mit diesen Ermordungen, wo dann die Mafia einzelne Personen ermorden lässt. Die kennst du auch nicht. Du kennst weder die Person, die sie ermordet, noch die ermordete Person. Und es ist dann einfach nur so, ja, toll. Jetzt habe ich gesehen, wie jemand ermordet wurde. Aber was bringt mir das jetzt für den Film?
Der Hauptteil des Films, dass eben dieser Kronzeuge da seine Aussagen macht, hat halt auch für uns jetzt als Zuschauer nicht so was Spannendes, das dann in ausführlich zu sehen, weil ja das an sich auch nichts war, was spannend ablief oder was irgendeinen erzählerischen, dramaturgischen Reiz hat. Das Einzige, was an der Sache interessant oder spannend ist, dass dieser Kronzeuge existiert, weil das halt so undenkbar vorher war und auch jemand, der so alles sagt und der so alle in die Pfanne hauen will und der auch genug Beweise hat und so, das ist halt an sich krass. Aber wie dann die daraus resultierenden Verhöre abliefen und die Gerichtsverhandlungen, das verspricht gar keinen Reiz mehr, weil das ist halt einfach dieser Typ, der sagt, so und so ist das gewesen. So.
Der Film sagt am Ende mit eingeblendeten Texten, dadurch wurde hier die und die Familie zerschlagen. Sehen wir nicht in dem Film. Hm. Dann, er hatte so total das enge Verhältnis zu diesem Richter, den Richter, den wir übrigens ja auch aus dieser Dokumentation kennen, aber total das enge Verhältnis zu diesem Richter und sie hatten immer so voll viele persönliche Gespräche während dieser Verhöre. Hat der Film null erzählt. Wir sehen das ein einziges Mal, wo sie nicht weiter entfernt voneinander sein könnten als Person und überhaupt gar keine Bindung zueinander hatten. Und dann denkst du dir so, wie kann das jetzt sein, dass der Film jetzt so viel am Ende in diesen Texten erzählt, was er aber in dieser komplett übertrieben langen Laufzeit nicht geschafft hat zu vermitteln? Wofür war der Film dann überhaupt so lang?
Ja, ja. Also ich denke, wenn der Film nicht so ein, vom Look her, so ein Tick zu gut dafür gewesen wäre und die Schauspieler auch nicht ein Tick zu gut dafür gewesen wären, dann hätte das alles so ansonsten gut gepasst als so ein ambitionierter, zweiteilige Fernsehgroßproduktion von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender oder halt
ja,
auch
von Rai. Ja. Also in Italien wirklich nur, genau, weil der Film ja auch so erzählt wird, dass du wirklich jede dieser Personen kennst, was ich mir vorstellen kann, was in Italien ja viel mehr der Fall ist, als das jetzt hierzulande ist.
Definitiv, definitiv, ja. Ich weiß, du musst gleich zum Fantasy-Football, aber wir können trotzdem noch als ganz krassen letzten Abschluss nochmal sagen, wir haben beide Tenet nochmal gesehen, zum zweiten Mal. Es gibt ja eine einzelne Filmkritik von uns, wo wir erstmal gar nicht spoilern und erst ganz am Schluss da richtig ins Detail gehen. Aber,
finde ich gut, dass du das übrigens noch ansprichst, weil ich hatte eigentlich vor, am Anfang des Podcasts noch auch was in die Richtung zu sagen, aber da du direkt dann mit dem Film gestartet bist, hatte ich das jetzt ein bisschen verdrängt, aber
Nee, das müssen wir natürlich noch machen, weil man liest ja immer überall und wir selbst haben es ja auch mal so leicht angedeutet, vielleicht ist der Film ja beim zweiten Mal irgendwie schlüssiger oder man kann ein paar mehr Fragen klären oder er wird besser sogar, was viele Kritiken einfach so geschrieben haben. Ja, da die Kritikpunkte habe ich, aber ich glaube, wenn ich ihn noch 4-5 Mal sehe, dann wird er besser. Ich muss sagen, beim zweiten Mal hat sich bei mir nur eine vorher so leichte Enttäuschung zu einer richtigen, krassen Enttäuschung manifestiert. Die Sachen, die mir später im späteren Verlauf des Films besser gefallen hatten, ursprünglich gerade so die etwas längeren Actionsequenzen mit Zeitzurückspulung, die waren zwar jetzt nicht unbedingt schlecht oder haben mir jetzt trotzdem wieder irgendwie gefallen, aber haben mich bei weitem nicht mehr so beeindruckt und waren auch bei weitem nicht mehr so vom Impact her wie beim ersten Gucken. Und alle Probleme, die ich beim ersten Gucken hatte, die waren jetzt einfach nur noch mal doppelt so schlimm. Und
ich hatte kurz überlegt, sei es bei Facebook oder bei Reddit, irgendwie was zu schreiben, weil ich hatte das wirklich noch nie, dass ein Film in so kurzer Zeit so schlecht bei mir gealtert ist und meine Meinung sich dermaßen geändert hat. Beim zweiten Mal gucken fand ich ihn wirklich langweilig. Die Fragen, die ich hatte oder die Sachen, die mir aufgefallen sind, die nicht so ganz sinnig sind in dem Film, haben sich beim zweiten Mal gucken nicht aufgelöst, im Gegenteil eher verstärkt und mir sind noch die ein oder anderen Sachen aufgefallen, die jetzt auch immer weniger Sinn ergeben haben beim zweiten Mal gucken. Es war wirklich, so hart das klingt, beim zweiten Mal kein Vergnügen, den Film zu gucken und ich habe mehrmals auf die Uhr geguckt und dachte mir so, ah, wie lange ist der Film jetzt noch irgendwie, ich bereue es fast schon, den jetzt gerade noch ein zweites Mal im Kino zu gucken, weil es passiert ja auch wirklich, und wir haben es ja eigentlich schon in der Filmkritik gesagt, abgesehen von so 2-3 Szenen, nicht viel außer Gerede in dem Film. Und das ist was, was beim zweiten Mal, was eigentlich schon beim ersten Mal gucken, nach einer Zeit im Kopf ein bisschen schlechter altert. Aber wenn man ihn dann das zweite Mal guckt, wirklich einen mit der vollen Härte trifft, dass man sich denkt, wie konnte man eigentlich nur so falsch liegen oder wie kann ein Film sich so krass verändern beim zweiten Mal gucken?
Ja, das ist einfach, weil vieles am Anfang besonders so schnell erzählt wird und nicht wirklich gut, dass du da auch nicht immer ganz mitkommst und dir dann so denkst, beim zweiten Gucken kann ich da mehr drauf achten und dann wird das vielleicht auch noch ein bisschen flüssiger und besser.
Ja, und du diesen heftigen Benefit of the Doubt hast, weil es neu ist.
Ja, das auch. Aber alles mal so Stichwort Gemälde oder so ein Kram, habe ich jetzt erst wirklich von Anfang bis Ende richtig mitverfolgen können, worum es überhaupt mit diesem ganzen Gemälde ging und dachte mir so, das ist ja alles totaler langweiliger Bullshit und der tut auch nicht viel zur Sache. Warum wurde da jetzt so ein Barei drum gemacht und so ein Mysterium drum gemacht? Und das ist, das wirkt so, so arg sinnlos konstruiert, dieser ganze Verlauf der Handlung für das, was dann am Ende im Zentrum stehen soll. Aber das Schlimmste war wirklich, ich habe ähnlich oft auf die Uhr geguckt, wie du das gerade geschildert hast, und habe mich die ganze Zeit bei Wasser gehalten damit. Aber da kommt ja noch diese geile Verfolgungsjagd und da kommt diese richtig geile finale Action-Szene. Und dann kommen diese Sachen und ich denke mir so, fuck, nee, dafür war es jetzt doch nicht wert zu warten. Irgendwie ist das
ja,
jetzt
es war einfach
hat das für mich
gar nicht
auch den Reiz verloren.
Mal, ja.
Ja. Weil man auch viel mehr einem bewusst ist, dass inhaltlich, wo man vorher noch dachte, ah, vielleicht muss ich das nochmal sehen, um es besser verstehen zu können. Jetzt ist man inhaltlich wirklich voll im Bilde gewesen und denkt sich so, ach nee, das ist eigentlich, ist das so blöd.
Mhm. Ja, und man ist echt beim zweiten Mal mit noch mehr Fragen aus dem Film raus als beim ersten Mal, weil eben diese ganzen Sachen, wie im Prinzip, wenn man ganz böse wäre, der hier Dark Knight Rises, das ja auch schon hatte. Da gab es damals dieses Video von, ich weiß nicht, ob Screen Junkies oder sonst was war, wo diese ganzen Fragen gestellt wurden, die der Film irgendwie so unlogisch erzählt hat. Aber genau das Gleiche kannst du jetzt bei dem Film auch machen.
Ah.
Und wir hatten das ja schon so halb wirklich beim Podcast vermutet, aber es ist eben noch viel mehr geworden und du kannst echt eine Stunde zu aufnehmen, indem du die ganze Zeit nur so sagst, wenn das hier so und so ist, wie kann es denn sein, dass das so und so ist? Oder wieso ist das hier wie folgt erzählt? Und dann zerfällt der Film irgendwie echt komplett in seine Einzelteile.
Na, es wirkt einfach, als wenn da halt Christopher Nolan sich diese eine Choreografie an Dingen, die passieren, ausgedacht hat, die nur als Choreografie Sinn geben. Da habe ich halt auch jetzt mehr drauf geachtet, wie Sachen halt vorwärts und rückwärts aneinander vorbeilaufen, dass da wenigstens die Choreografie in sich sinnig ist. Aber auf alles andere, die Welt drumherum, die Sinnhaftigkeit in der Handlung, überhaupt so alles, was einen Film ausmacht, darüber hinaus, hat halt irgendwie so geschissen oder so hanebüchen das nur zusammengezimmert. Und das fällt halt beim zweiten Mal so in sich zusammen, finde ich, dass es echt fast ärgerlich ist, weil man halt so sehr ihm geglaubt hat vorher.
Ja.
Ja, also wir könnten da bestimmt noch einen separaten nochmal Podcast drüber aufnehmen, aber wollte ich halt nicht.
Nee, ich auch nicht. Es ist jetzt, glaube ich, auch schwierig, wenn jetzt Leute auch das Filmmenü hören, die den Film noch nicht gesehen haben oder sowas, da jetzt auch in Handlungsdetails zu gehen.
Genau, aber wir stellen einfach nochmal fest, alles, was wir schon beim ersten Gucken und auch in unserer ersten Filmkritik eigentlich schon vom Bauchgefühl her gesagt haben und was da auch schon unser Fazit war, da kann man jetzt so alle kleinen Sachen, wo wir gesagt haben, da sind wir uns noch nicht ganz sicher oder da müsste man den Film nochmal sehen, das kann man jetzt alles streichen einfach und was dann übrig bleibt, das ist dann einfach so eine Ernüchterung irgendwie.